Die Linke hat zwei neue Vorsitzende und die haben gleich mal Fettschlagzeilen damit gemacht, dass sie auf die Hälfte ihres Bruttogehalts verzichten wollen, wollen sich mit 2.850 Euro netto zufrieden geben. Das ist das Durchschnittsnettogehalt von denjenigen, die Vollzeit in diesem Land arbeiten. Was ist davon zu halten? Ist das top oder ist das flop? Wir schauen es uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir darüber, was Politiker denn eigentlich verdienen dürfen oder sollten. Anders ist, wie schon gesagt, die neu gewählte Linkenspitze Ines Sperner und Jan van Aken. Glückwunsch dazu, eine historische Aufgabe, die Linke wieder in den Bundestag zu bringen. Umfragewerte sind ja übel zwischen 2,5 und 4%. 5% braucht es mindestens oder eben 3 Direktmandate. Mal schauen, wie sie es angehen, ob sie es hinbekommen. Ich persönlich kenne Ines Sperner recht gut, habe schon mit ihr in verschiedenen Konstellationen zusammengearbeitet und debattiert, halte von ihr besonders viel und bin ganz gespannt, welche Impulse sie denn setzen wird. Einer der ersten Impulse war eben gleich, und es hat fette Schlagzeilen gemacht, zu sagen, wir verzichten auf Gehalt, und zwar auf die Hälfte des Bruttogehaltes von 8.162 Euro, was die Linkspartei eben den Vorsitzenden jeweils zahlt. Die Hälfte davon macht dann netto 2.850 Euro und das ist so viel, wie das Durchschnittsvollzeitgehalt in Deutschland momentan ist. Wieso, weshalb und warum, sollen die zwei mal selbst erklären.
Wir sind der Überzeugung, dass abgehobene Gehälter auch zu einer abgehobenen Politik führen. Wir haben beschlossen, dass wir rund die Hälfte unseres Gehaltes abgeben. Wir orientieren uns an dem, was durchschnittlich in Deutschland an Gehalt gezahlt wird. Wir werden von diesem Geld einen Solidaritätsfonds auflegen, um Menschen in Not zu helfen. Wir beide sehen uns hier als Vorreiterin und wir hoffen, dass ganz viele auch nachmachen. Ich glaube, das wäre der neue Stil nicht nur in einer Partei, sondern vielleicht auch ein neuer Stil der Politik in Deutschland.
Wir wollen die Menschen ins Zentrum stellen und genau deswegen wollen wir auch die arbeitenden Menschen, diejenigen, die den Laden eben hier am Laufen halten, unterstützen. Und deswegen freue ich mich auch, dass es eine Herzensangelegenheit von mir auch in dieser Partei, nämlich die Strukturen von Die Linke hilft, auszubauen. Deswegen werden wir nicht nur einen Teil unseres Gehalts abgeben, sondern ich werde hier auch ganz persönlich im Karl-Liebknecht-Haus die Türe und Tore aufmachen, auch für die Menschen mit ihren Problemlagen und Sozialsprechstunden anbieten. Wir wollen eben auch ganz konkret die Anliegen der Menschen uns annehmen und alles, was wir jetzt eben auch als Parteivorsitzende tun, auch vorleben als ein gutes Beispiel für die Bundespartei.
Ja, soweit also die eigene Argumentation von Ines Sperner und Jan van Aken. Jetzt die große Frage, was ist davon zu halten? Und ich will mit den positiven Dingen anfangen. Woher kommt das? Von der KPÖ in Graz, die kommunistische Partei aus Österreich, die das schon länger macht, die damit sehr positive Presse immer wieder erzeugt. Die Partei der Arbeit in Belgien macht das auch. Von denen ist das entsprechend abgekupfert. Und tatsächlich hat es ja die Linke nötig, in die Schlagzeilen zu kommen, mit einer positiven Nachricht, positive Energie zu versprühen. Und na klar ist das ein populistischer Move, aber das hat ganz offensichtlich schon mal geklappt. Denn wenn man sich die Kommentare überall anguckt, dann ist das überwiegend so, dass die Leute das gut finden und gutheißen. Ich selbst habe auf Instagram eine flotte Umfrage gemacht, die ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich würde sagen, da sind vor allem die Leute erstmal viel wohlwollender gegenüber linkeren Parteien im Allgemeinen, als wenn man jetzt ganz bundesweit die Umfrage gemacht hätte. Und siehe da, ungefähr 70% haben gesagt, das finden sie gut. Nur 5% haben gesagt, das finden sie schlecht. Dazwischen waren noch ein paar Unentschlossene. Heißt, sie haben die Schlagzeilen erobert und es kommt überwiegend positiv an. Dazu ist es ja so, die Linke hat es im Moment mit der Presse ein bisschen schwieriger, denn wenn man in Umfragewerte in Richtung Sonstige abrutscht, dann ja, wird man seltener eingeladen, dann hat man es generell schwieriger. Im Bundestag ist die Linke auch hier noch eine Gruppe, keine Fraktion mehr. Und in dem Sinne haben die Aufmerksamkeit definitiv nötig gehabt. Das will ich auf der Plusseite verbuchen. Ja, ich verstehe, woher das kommt. Ich finde das Motiv nachvollziehbar und ehrenvoll. Soweit, so gut. Jetzt kommt aber das Aber, was man abwägen muss. Und zwar ist das erste Aber, dass ein bisschen das Narrativ damit genährt wird, dass ja also Politiker, Berufspolitiker besser gesagt, in die Politik gehen, um Geld zu verdienen. Sie machen es des Geldes wegen. Und das ist ja auch ein häufiger Vorwurf, dass dann irgendwie die Politik, die da oben ist, die Abgehobenen, ja, das Zitat selber. Und das finde ich schwierig. Natürlich gibt es diese Leute, ja. Und wenn man sich das zum Beispiel anguckt, die Liste an Nebeneinkünften von Abgeordneten im Bundestag und dann liest, dass da Leute wie Albert Stegmann von der CDU 7,8 Millionen insgesamt verdienen, ja, in dem Fall, weil er noch einen landwirtschaftlichen Betrieb hat. Wenn man sieht, dass ja auf jeden Fall da fette Zusatzeinkommen sind, sehr häufig bei der CDU zum Beispiel aus eigenen Steuerberatertätigkeiten und Wirtschaftsprüfertätigkeiten, hier zum Beispiel bei Fritz Günstler, die haben da meistens auch eine eigene Kanzlei, Sebastian Brehm gilt dasselbe, eine Steuerberatungsgesellschaft, müssen wir auch im Ausschuss immer anzeigen. Bei fast jedem Steuerthema hebt ein CDUler die Hände und sagt, oh, ich muss mal eben anzeigen, dass ich davon selbst betroffen bin, weil ich selbst noch steuerberatend tätig bin, so, und dann ist natürlich da ein Interessenskonflikt bei den ganzen Gesetzen, die da behandelt werden. Das ist was, was man durchaus kritisieren kann. Aber das ist nicht normal für die Berufspolitik und das sind hier Nebentätigkeiten. Also Nebentätigkeiten nicht anzunehmen oder zu verbieten, ja, oder zu reduzieren, ist das eine. Nur hier geht es ja um das Grundgehalt. Hier geht es aber um Gehalt für Parteivorsitzende. Das gleiche Argument würde ich machen, wenn es um Diäten für Abgeordnete geht. Ja, auch die verdienen gut, sogar noch ein bisschen mehr, ne, brutto knapp 11.000. Dazu gibt es noch eine steuerfreie Aufwandspauschale und. Also deutlich mehr als diese 8.000, die jetzt hier für die Parteivorsitzenden vorgesehen sind. Ich will die Debatte gar nicht auf Ines Schwerner, Jan van Aken reduzieren, sondern ein bisschen breiter auffächern. Also es ist ein Unterschied, ob wir über Nebenverdienste sprechen, ob wir sogar über Unternehmensbeteiligungen reden, über Interessenskonflikte oder über solche Sachen wie, man wird eingeladen zu Vorträgen in irgendwelchen Lobbygruppen und kriegt dann da also wirklich das Maul mit Geld vollgestopft, ja, weil die sich dann davon was erhoffen. Auch das hat natürlich einen ganz anderen Beigeschmack als die normalen Diäten, die normalen Gehälter. Ja, das müssen wir trennen. So, und wenn man sich einen Berufspolitiker anschaut, dann hat er einen ziemlich harten Job. Der steht permanent in der Öffentlichkeit. Der wird heutzutage immer häufiger angefeindet. Der hat mindestens eine 60-Stunden-Woche, sehr häufig auch eine 80- oder eine 90-Stunden-Woche. Der hat weniger Wochenenden, der hat permanent Druck und. Der hat, bis der es dahin geschafft hat, ganz viel ehrenamtliche Arbeit gemacht. Im Kreisverband, im Landesverband oder sonst wo. Und dafür zu sagen, 2.850 Euro netto, bisschen mehr als 4 brutto, sollen genug sein, weiß ich nicht, finde ich nicht. Auch dieser Satz, abgehobene Gehälter führen zu abgehobener Politik, auch das, kann man das so pauschal sagen? Macht Saskia Esken beispielsweise, die SPD-Chefin, abgehobene Politik? Haben die früheren linken Vorsitzenden, Janine Wissler, Martin Schödewan, haben die abgehobene Politik gemacht, nur weil die da ein bisschen mehr verdient haben? Macht jeder Abgeordnete, der von der Linken zum Beispiel dann auch ja die 11.000 brutto verdient als Abgeordnete, machen die abgehobene Politik? Ich finde den Vorwurf nicht lauter und der hält ehrlicherweise auch nicht stand. Dann kommt noch dazu, dass sich sehr häufig Gehälter für Politiker oder jetzt hier zum Beispiel der Linken daran orientieren, was im höheren Dienst Beamte verdienen zum Beispiel oder Richter. Sind jetzt also irgendwelche Referatsleiter, irgendwelche Lehrer, irgendwelche Richter, sind die abgehoben? Ja, ist das unangemessen, was die verdienen? Ist, muss man sogar fragen, alles über 2.850 Euro abgehoben? Nein, natürlich nicht. Das ist nicht die Botschaft, die Ines Schwerner und Jan van Aken senden wollen, aber das ist eine Botschaft, die natürlich dahinter steckt, ja, wenn man das so formuliert. Und da muss man sagen, da orientiert die Linke sich dann also sehr stark in Richtung einfach sehr, sehr kleine Einkommen und lässt die Mittelschicht als Zielgruppe außen vor. Denn der wirft man ja vor, abgehoben zu sein. Dabei kommt die Linke aus der Tradition der Arbeiterbewegung, aus der Tradition der Gewerkschaften und da ist es nun mal völlig normal, mehr für sich einzufordern, mehr rauszuholen, stolz zu sein, wenn man ordentliche Tarifabschlüsse hinbekommt, sich einander zu gönnen. Die Schere zwischen oben und unten verläuft ja auch gar nicht. Zwischen 8.000 brutto und 4.000 Euro brutto, wie sie jetzt dann verdienen. Ja, verläuft nicht zwischen einem Referatsleiter, einem Richter, einem Lehrer, einem Filialleiter bei einer Sparkasse und kleinen Sparkasse, muss man dazu sagen, und dem Durchschnittsverdiener. Da verläuft diese Grenze nicht. Die Grenze verläuft vielleicht zwischen einem Bundesliga-Profi und einem Durchschnittsverdiener, zwischen Managergehältern in DAX-Konzernen und einem Durchschnittsverdiener. Da sprechen wir von oben versus Mitte oder oben versus unten. Aber eben nicht vorher. Und deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich, dieses alles, was da drüber ist, ist abgehoben und Verzicht hier irgendwie zu predigen, finde ich keine kluge Strategie. Bei Berufspolitikern, um nochmal darauf zurückzukommen, kommt übrigens hinzu, die haben sehr häufig auch höhere Ausgaben durch höhere Reisekosten, nicht zu Hause, müssen im Hotel übernachten, müssen auswärts essen. Nicht alles wird davon erstattet, teilweise haben sie einen Zweitwohnsitz. Von dem, was da überbleibt, in der Zeit, die dann noch überbleibt, ist das sehr häufig gar nicht so viel. Zuletzt haben das zwei Abgeordnete auch mal offengelegt. Einmal Janine Wissler, die Ex-Vorsitzende der Linken. Hier hat der Spiegel darüber berichtet, geht ums Jahr 22. Da hat sie 121.000 Euro erhalten als Bundestagsabgeordnete, darauf fast 50.000 Euro Steuern gezahlt. Insgesamt 39.000 Euro an fast 40.000 Euro an Spenden abgegeben. Spenden heißt jetzt aber nicht nur sozialtätige Zwecke. Das hat Janine Wissler natürlich auch gemacht, zum Beispiel für Pro Asyl. Kann man alles im Artikel nachlesen. Sondern insbesondere auch Beiträge an die eigene Partei. Also 34.000 von den 40.000 Euro gingen an ihre Partei. Ein Teil davon als Abgabe, wie sie von Mandatsträgern üblicherweise erwartet wird. Bei der Linken sind es für Bundestagsabgeordnete 15% der monatlichen Bezüge. Das geht dann an die verschiedensten Parteigremien. Ja, an den Kreisverband, den Landesverband, die Parteizentrale und. Teilweise was noch an die Fraktion. So, und das heißt, für Janine Wissler blieben von ihrem Bundestagsgehalt netto verfügbares Jahreseinkommen 27.000 Euro im Jahr 22. Im gleichen Jahr lag das durchschnittliche Nettoeinkommen von Beschäftigten bei 26.982 Euro. Also sie hatte nicht viel mehr als der Durchschnitt. Und das liegt jetzt nicht mal nur daran, dass sie bei der Linken ist. Klar, sind die Mandatsträger Abgaben ein bisschen höher, aber selbst dieser FDP-Politiker Muhannad Al-Halak, früher Wassermeister gewesen, der hat sein Einkommen auch entsprechend offengelegt. So, und da können wir uns das auch mal angucken. Da sind nämlich die ganzen Spenden und Abgaben auch aufgezählt. Hier zum Beispiel 50 Euro im Monat an die FDP-Fraktion, im Jahr 600 Euro. 1.650 Euro an den Kreisverband, 1.000 Euro an den Wahlkreis, an den Bezirk eine Mandatsträgerabgabe von 2.500 Euro im Jahr. Die Geschäftsstelle der FDP Bayern bekommt 5.640 Euro im Jahr. Mit der Landesgruppe teilen wir uns ein Büro in München. Das sind 600 Euro Miete im Jahr. Mit der ganzen Gruppe, dann reduziert sich das wahrscheinlich. Und die Julis bekommen auch 1.200 Euro. Ja, also da kommt auch wieder was zusammen. Auch er erklärt, er macht es nicht fürs Geld und netto bleibt am Ende, auch weil er höhere Ausgaben natürlich hat, nicht so viel über. Übrigens, Bundestagsabgeordnete kriegen ja eine steuerfreie Pauschale, aus denen müssen die dann aber auch zum Beispiel bezahlen, wenn sie ein Wahlkreisbüro haben. Wenn der Wahlkreis groß ist, haben sie mehrere Wahlkreisbüros. Ja. Das ist auch für ihre eigenen Reisekosten, denn die Reisekosten werden nicht nach tatsächlichen Kosten bezahlt, sondern müssen eben daraus gewuppt werden. Wer weit entfernt von Berlin wohnt, hat also entsprechend weniger. Jetzt muss man um die Leute natürlich keine Kullertränen vergießen. Die sind schon abgesichert, ja, die haben insbesondere dann ja auch echt gute Pensionen, die sie sich da ansparen. Nur, ich finde, Volksvertreter sollten eben ihre gesamte Kapazität darauf verwenden können, ihr Volk zu vertreten. Ob man das jetzt im Sinne von FDP oder Linke oder sonst wem gut oder schlecht findet und sich nicht um ihre eigenen Finanzen kümmern müssen. Wenn man nur 2.850 Euro netto hat, aber durchs ganze Land reisen muss, unter Umständen Zweitwohnsitz hat und so weiter, dann mag das für eine einzelne Person mal klappen, aber eben nicht für alle. Und dann ist das vor allem natürlich kein Leben an der Armutsgrenze, aber es ist auch kein No-Brainer. Man muss kalkulieren, man muss sich Gedanken machen, man kann nicht groß was ansparen, kann sich nicht absichern. Und das alles frisst natürlich Kapazitäten, die man sonst fürs Volksvertreten einsetzen könnte. Deswegen finde ich, nein, Politiker sollten vernünftig Geld verdienen. Vielleicht sollten sie sogar mehr Geld verdienen, damit sie noch weniger anfällig für Lobbyismus, Schmierereien, Korruption und so weiter werden. Aber nicht noch weniger. Denn dieser Verzicht, dieses sich selbst beschneiden, macht den Berufspolitiker an sich erstmal verdächtig. Es wird der Arbeit nicht gerecht. Die sind einer großen Öffentlichkeit ausgesetzt. Die sind Anfeindungen ausgesetzt. Die sollen das Volk vertreten. Und ehrlicherweise verläuft da nicht die Grenze zwischen oben und unten. Und in der Abwägung all dieser Dinge komme ich dazu, dass ich sage, ja, kurzfristig als Populismus, nette Schlagzeilen. Wenn man aber dann vor allem sagt, sich moralisch auf die höhere Ebene stellt und sagt, alle anderen sollen das bitte nachmachen, das erwarten wir, das soll der neue Stil in der Politik werden, dann muss ich sagen, das wäre kein Fortschritt für die Politik als Ganzes, zumindest wenn es um normale Diäten oder Gehälter geht. Das wäre schlecht über Nebenverdienste und so weiter. Darüber kann man reden, das ist was ganz anderes, aber unterm Strich muss ich sagen, bin ich trotzdem dagegen, gegen diesen Verzicht, auch wenn ich die Idee dahinter verstehe. Jetzt interessiert mich natürlich, was denkt ihr darüber? Was sind eure Argumente? Lasst uns gern in der Kommentarspalte weiter darüber diskutieren. Ansonsten möchte ich euch nochmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt's auch regelmäßig neue exklusive Kommentare rund ums Thema Wirtschaftspolitik. Ganz viel zusätzlich zu dem, was ihr hier auf YouTube kennt. Zum Beispiel habe ich hier zuletzt über die Steuerpläne der SPD geschrieben oder darüber, dass Christian Lindner mal wieder gefordert hat, Ukraine aus dem Bürgergeld zu werfen und eine neue Forderung. Bürgergeld beziehen, nur noch eine Pauschale für die Wohnkosten zu zahlen und nicht mehr die tatsächlichen Kosten zu übernehmen. Warum das schäbig, realitätsfremd und rechtswidrig ist. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt meine Arbeit über den Geld für die Welt Newsletter auch finanziell unterstützen. Als unabhängiger Autor, YouTuber bin ich natürlich auf zahlende Leser angewiesen und da sind wir beim Thema Geld. Und ich freue mich über jeden und jede, die das kann, möchte, erwägt und am Ende sogar macht. Jetzt gilt wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dienstags, freitags und sonntags ab 16 Uhr geht es hier immer zur Sache. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut. Ciao, ciao.